ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zur letzten Folge in dieser sechsteiligen Podcast-Serie über die Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach. Ganz schön virtuos geht's los hier mit dem Präludium der Partita in E-Dur. Dieses sechste und letzte Stück aus dem Zyklus der Sonatenpartiten wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen, aber wir wollen auch über die Rezeption der gesamten Sammlung sprechen. Zunächst bleiben wir aber erstmal bei diesem Stück, das für unser Thema Rezeption wie geschaffen ist, weil es Bach, ja Michael, schon selbst mehrfach bearbeitet hat. Dazu kommen wir gleich, aber erstmal zu dem Stück an sich. In der E-Dur-Partita hat Bach wieder mal eine ganz eigene Reihenfolge von Tanzsätzen aufgenommen, die man sonst nirgendwo anders findet.
Ja, mein lieber Bernhard, wieder einmal zeigt es sich, wenn er zu den letzten Stücken einer Sechser-Sammlung kommt. Ja, und das ist bei den Sonaten und Partiten nicht anders als bei den Cello-Suiten oder bei den sechs Partiten für Cembalo. Kommt irgendwie nochmal was ganz Besonderes, und in unserem Fall ist es so, tatsächlich das einzige siebensätzige Gebilde in dem Zyklus und sehr ungewöhnlich viele, viele Tanzsätze, aber es geht los mit einem Preludio, dann ein Lur, eine Gavotte en Rondeau, zwei Menuette, eine Bourée und eine Jig als Rausschmeißer.
Interessanterweise ist es ja, dass er hier zum ersten Mal überhaupt in dieser Sammlung ein Preludio bringt, was ja eigentlich für so eine Partita oder eine Suite, wie man es nun mal bezeichnen möchte, schon gewöhnlich ist. Aber in den ersten beiden Partiten fehlt das. Hier macht das. Hat das jetzt was Besonderes zu sagen oder ist das so zufällig jetzt,
weil es vielleicht hat es was Besonderes zu sagen. Vielleicht war ihm auch selber eingefallen, nee, das hatte ich noch gar nicht. Ja, und man muss ja sagen, musikalisch passiert ja wirklich was Besonderes. Auch in diesem Präludium, was ja eigentlich eine freie Form ist, kaum etwas ist freier als das Präludium, zeigt sich etwas, was die komplette Partita auszeichnet. Es sind alles Sätze mit enorm hohen Ohrwurmfaktor. Man prägt sich das einfach ein. Und hier dieses Hauptthema, also Wahnsinn, ne? Und das wird ja dann in einer atemberaubenden Frische fortgesponnen und es geht quer über die Saiten und mal wirklich lange, lange Legato-Läufe, Tonleitern hoch und runter, dann geht's wieder krass über die Saiten und es ergibt sich wirklich der Charakter eines prächtigen Orgelpräludiums dargeboten auf der Geige. Nicht leicht, aber kein Wunder auch, ne, dass Bach tatsächlich dieses Stück auch dann doch mal noch weiter bearbeitet hat und der Orgel zugeführt hat. Also im Grunde das, was das eigene Ohr beim Hörer immer irgendwie so ein bisschen fühlt, dann Bach auch irgendwann noch eingelöst hat. Aber auch hier ist es wieder so, nichts geht über das Original, das Violinstück. Wahnsinniger Parforce-Ritt über die Saiten.
Das ist also das Preludio am Beginn der E-Dur-Partita für Violine Solo von Johann Sebastian Bach. Und dann folgen also weitere Tanzsätze. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir die mal kurz durchgehen. An zweiter Stelle steht eine Lur, also im Grunde ein langsamer französischer Tanz. Ja, sehr elegant.
Sehr elegant und auch sehr elegant angedeutet. Die Imitationen in den Stimmen, die eben nur so fragmentarisch erklingen. Ganz, ganz eigenartiges Gebilde im besten Sinne des Wortes. Musik
Die Lur, das ist auch wieder sowas, so ein bisschen zum Durchatmen, aber nicht für den, der es spielt, sondern nur, wer zuhören darf. Und dann kommt eine Gavotte und wenn ich diese Gavotte höre, dann muss ich immer wieder an die Cello-Suiten denken, denn die beiden Gavottes in der 5. und 6. Suite, die klingen so ähnlich, aber dann ist das natürlich total idiomatisch wieder für die Violine geschrieben.
Ja, und ganz, ganz tänzerisch. Natürlich ist es eine stilisierte Gavotte, aber hierzu kann man wirklich tanzen. Ja? Und es ist auch übrigens ähnlich wie die Sarabande in der D-Moll-Partita, so ein Evergreen in Sachen Zugaben nach einem großen Violinkonzert, speziell hier in Leipzig, wenn die Geiger alle irgendwie noch ihre kleine Reminiszenz an Bach abgeben wollen.
Gavotte aus der Edo-Partita. Weiter geht's mit Menuett 1 und 2.
Ja, und das ist die Anmut pur. Zwei sehr gegensätzliche Menuette. Also das eine eher tänzerisch, das andere mehr die Legato-Variante. Also das eine ist eher der spitze Tanz, das andere eher der etwas schleifende. Wie das ganze Stück irgendwie eine riesen Herausforderung auch an die Bogentechnik. Ja, aber wenn es gelingt, zwei wunderschöne Menuette.
Und nach diesen beiden Menuetts hat Bach noch eine Bourée und eine Gigue angefügt, die dann so steigernd, würde ich mal sagen, für den Chär aussorgen. Mhm. Würdest du da mitgehen, dass das so eine Schlussstretta über zwei Sätze ist?
Ja, tatsächlich. Und das ist insofern, glaube ich, gut beobachtet. Es ist, glaube ich, eine der kürzesten Gigen, wenn das der Plural von Gigue ist.
Bestimmt.
Ja, also vergleichsweise wenig Noten, aber man muss tatsächlich Bourée und Gigue gemeinsam denken. Und dann ist es wirklich wie so eine Art auskomponiertes Stretta und bums ist der Zyklus aus.
Das war der Schluss der Gigue aus der E-Dur-Partita und unser kleiner schneller Spaziergang durch diese sieben Sätze, die Bach da an den Schluss des Zyklus gestellt hat. Und wir möchten jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner reden über die Rezeption der Sonaten und Partiten. Und die Rezeption beginnt ja bei Bach selbst, denn er hat in Leipzig etliche Stücke aus dem Zyklus sich vorgenommen und verschiedentlich bearbeitet.
Ja, und das berühmteste Beispiel ist ganz klar das E-Dur-Präludium. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Also das Stück hatte tatsächlich ein Nachleben und wurde auf die Orgel übertragen, aber nicht auf die Orgel allein, sondern noch ein ganzer Orchestersatz ringsherum. Wir haben zwei Fassungen. Die eine ist leider nur fragmentarisch überliefert. Eine Trauungskantate aus dem Jahr 1729, Herr Gott, Beherrscher aller Dinge, BWV 120.2. Die vollständige Fassung, die wir immer wieder hören und lieben, ist Kantate 29. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Beginnt mit dieser wirklich schillernden Sinfonia. Ich stelle mir da immer vor, wie sich Bach persönlich an die Orgel setzt und plötzlich mit seinem Orchester da ab dem ersten Takt auf schönste und beeindruckendste Weise konzertiert, ganz kleingliedrig, ganz filigran. Ja, und das Tolle ist ja dann, dass danach dann der Eingangschor kommt. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Und das ist ja nichts anderes als die Urform des berühmten Dona Nobis Pacem aus der Hamollmesse. Also ganz großer Gegensatz letztlich, ja, zu diesem verspielten Beginn. Aber ich muss sagen, dieser Orgelsatz, das macht riesig Spaß, wenn, Achtung, ja, wenn man es nicht auf einer kleinen Truhe spielt, weil die kleine Truhe hat keine Chance, gegen ein Orchester anzukommen. Aber auf einer großen Orgel, wo das einfach mal mit den Stimmtönen hinhaut in Verbindung mit dem Orchester, ist es eine Sogwirkung und ist es wirklich eine herrliche Ausprägung an Rezeption durch Bach selbst seines E-Dur-Präludiums, das ursprünglich nur für eine Geige komponiert war.
Thank you. Ja, das war die Orgel, und zwar wirklich eine große Orgel hier in der Sinfonia zur Kantate. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Eine Ratswahlkantate. Ja, und dann gibt es die ganze Partita auch noch als Lautenstück. Mhm. Was hat sich denn Bach dabei gedacht?
Na, da ist, glaube ich, die Frage auch der Authentizität. Ist das wirklich eine Bearbeitung von Bach selbst oder eben von einem Zeitgenossen? Aber sagen wir mal so, das geht ja dort derart über die Saiten. Das erfordert allerhöchste Kunst der Bogentechnik für einen Geiger. Und vieles klingt ja Arpeggio-mäßig und irgendwie auch sehr idiomatisch auf eine Laute, auf eine Gitarre passend. Und insofern lag das ja eigentlich nahe, dass das mal jemand probiert auf seiner Laute. Und ich kenne viele Lautenisten, die das genießen, dieses Stück, weil es sich dann so anfühlt, als wäre es tatsächlich für dieses Instrument komponiert. Und nichts wünscht sich ja jeder Virtuose mehr als eben Repertoire vom großen Johann Sebastian Bach für genau sein Instrument.
Ich würde sagen, wir hören mal kurz die Gavotte, wenn du einverstanden bist, in der Lautenversion. Für Laute gibt es also auch diese Partita in E-Dur von Johann Sebastian Bach, entweder von ihm selbst oder von einem Zeitgenossen arrangiert. Und man diskutiert natürlich auch, ob das vielleicht für Lautenklavier geschrieben worden sein könnte. Also so ein Zwischending aus einer Laute und einem Tasteninstrument.
Wo also ja angeblich Bach auch an der Entwicklung beteiligt gewesen sein soll. Da gibt es ein bisschen widersprüchliche Dokumente dazu. Aber Fakt ist, solche Instrumente existierten in seinem Umfeld. Und auch das hätte eine gewisse Schlüssigkeit. Wobei ich dann denke, wenn Bach klar gewesen wäre, dieses Stück kann jemand spielen mit zwei Händen. Ja, also das wäre auf der Taste der Fall. Vielleicht hätte er es dann doch ein bisschen anders konzipiert.
Also es bleiben schon Violinstücke im Original. Dennoch fällt auf, dass Bach sie gerne immer wieder mal wiederverwendet hat, einzelne Sätze aus diesen Violin-Solostücken. Und das führt mich zu der Frage, Michael, hatte er denn in Leipzig vielleicht weniger Verwendung dafür als Violinstück? So rumgefragt mal.
Naja, also speziell zu den Sonaten und Partiten kann man es eigentlich nicht beantworten. Wir sehen nur generell diesen Trend, dass er Stücke, die er in der Köthnerzeit für Violine komponiert hat, sei es für Violine solo oder sei es für Violine und ein ganzes Orchester, sich in Leipzig aus verschiedenen Anlässen wieder hervornimmt und dann gerne mal auf ein anderes Instrument arrangiert. Die Violinkonzerte wurden in Leipzig für die Auftritte des Bachschen Collegium Musicum in Zimmermanns Kaffeehaus Cembalo-Konzerte. Und klar, es setzt ja auch erstmal voraus, du brauchst einen Rahmen, du brauchst einen Spieler, der in der Lage ist, das wirklich adäquat darzubieten. Wie jetzt die Qualität der Streicher im Kirchenorchester war, kann ich dir nicht sagen. Ob dort am ersten Pult also regelmäßig ein Stadtpfeifer saß, der das irgendwie gut konnte, oder ob Bach immer über einen guten Studenten der Universität verfügte, der ein hervorragender Geiger war, das wird temporär sehr unterschiedlich gewesen sein. Bach selber dürfen wir auch als Spieler nicht vergessen über die Fähigkeiten jetzt der Söhne als Violinspieler. Und ich meine, da kommen dann ab Mitte der 1720er Jahre mehr und mehr die ältesten Söhne, Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel in Frage. Das wissen wir nicht so genau. Die werden sicherlich auch Geige gespielt haben, aber wie ausgeprägt das war, weiß ich nicht. Mein Gefühl ist ein bisschen, dass die Qualität oder das Virtuosentum natürlich ausgeprägter gewesen ist in Köthen in der Hofkapelle, die zwar klein, aber wirklich exzellent war. Und hier in Leipzig wird es, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedliche Qualitäten gegeben haben. Und wir wissen ja oder merken ja, die Arrangements funktionieren bei Bach und dass das Bach selbst auch irgendwann mal begriffen hat, das liegt ja auf der Hand.
Das liegt auf der Hand, das kann man wirklich sagen. Wir wollen mal ein bisschen weitergehen in der Zeit. Wie ging das mit diesen Stücken weiter nach Bachs Tod? Waren diese Geigensoli erstmal vergessen? Ich meine, sein Werk war ja unterschiedlich vergessen, ja? Also es gab die Vokalmusik, die kaum jemand aufgeführt hat, aber die Klaviermusik, die durchaus noch im Bewusstsein war. Wie sieht's mit den Geigenstücken aus?
Die hatten es tatsächlich nicht ganz leicht. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die großen Bach-Advokaten des 19. Jahrhunderts, ich denke jetzt mal an Mendelssohn oder an Schumann, Pianisten waren. Ja, und die haben sich für das Klavierwerk, für das Orgelwerk Bachs stark gemacht, für die Vokalmusik. Die haben auch diese Solostücke bemerkt und sie haben sie auch rezipiert. Allerdings war es ihnen offenbar dann doch nicht so ganz geheuer mit diesen Lückentexten. Oder sie haben vielleicht der Wirkung von einem Instrument und speziell einer Geige allein nicht so richtig getraut. Und deswegen ist es kein Zufall, dass wir sowohl von Mendelssohn als auch von Schumann Bearbeitungen, zum Beispiel der D-Moll Chaconne oder auch des Edward-Präludiums haben, wo sie dann plötzlich eine Klavierstimme dazugesetzt haben. Ja, weil das wahrscheinlich...
Sicher ist sicher.
Ja, genau, sicher ist sicher. Und vielleicht wollten sie einfach auch ein bisschen selber mitspielen. Ja. Und es braucht dann eine ganze Weile. Es machen sich dann einzelne Geiger stark, wir werden ja nachher noch Namen nennen. Ich glaube, zuvorderst hat man dann darin aber auch erstmal Stücke gesehen, wo man sich pädagogisch schulen kann, um sozusagen analog zum wohltemperierten Klavier ein fertiger Geiger zu werden.
Na, dann müssen wir doch aber jetzt mal ein bisschen reinhören, wie diese Bearbeitung des 19. Jahrhunderts so klingen.
Ja, und dann würde ich sagen, dann fangen wir beim Pionier aller Pioniere an, bei Mendelssohn. Der hat sich nämlich auch das E-Dur-Präludium vorgenommen mit einem Klaviersatz. Film ab.
Ja, kann man machen, würde ich sagen. Hat auch einen gewissen Charme. Mhm. Aber naja, das ist dann immer wieder die Frage. Wie wir schon oft gesagt haben, Original, darüber kommt nichts, ne?
Nee, aber alle wollen halt gerne Bach spielen.
Ja, und dann kennen wir noch einen etwas später, Robert Schumann. Ja. Der hat die Chaconne auch mit einer Klavierbegleitung versehen.
Das finde ich eine sehr eindrucksvolle Bearbeitung. Und ich finde eben auch hier, dass natürlich diese Mischung dieser beiden Klangfarben dann schon auch was Besonderes ist. Und gerade die Chaconne, die so viele Farben, so viele Schattierungen hat, da ist es schon auch ein Mehrwert, diesen dunklen Flügel noch mit dazu zu haben. Ich will es jetzt nicht über das Original stellen. Ob es jetzt wirklich gleichwertig ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein tolles Stück Rezeptionsgeschichte.
Robert Schumann als Bach-Bearbeiter. Die Klavierbegleitung stammt von ihm zur Chaconne von Johann Sebastian Bach. Ja, du hast gesagt, die hatten es nicht leicht, aber immerhin muss man ja sagen, eine der allerfrühesten Bach-Aufnahmen auf einem Reproduktionsmedium stammt aus den Sonaten und Partiten. Ja. Josef Joachim.
Und kein Zufall eigentlich, dass der es gewesen ist. Ich meine, der kommt ja auch aus diesem Mendelssohn-Schumann-Brahms-Stall, die natürlich allesamt Johann Sebastian Bach als Hausgott hatten. Im Jahr 1903 ist der ins Studio gegangen, da ist er 70 Jahre alt, ja, und hat genau zwei Sätze eingespielt, und zwar den ersten Satz der G-Moll-Sonate und die Boree aus der H-Moll-Partita. Und ich muss sagen, beeindruckt mich sehr. Wir können mal in die Boree hineinhören. Mhm. Ich finde, das hat überhaupt nichts mit diesem Klischee-Romantik-Sound mit einem Vibrato, wo man irgendwie Bockwürste dazwischendurch werfen darf, zu tun, sondern sehr auf den Punkt, sehr rhythmisch, also sehr tatsächlich, sagen wir mal, die Regeln des Tanzsatzes beachten, sehr klarer Ton. Und ich meine, Hut ab, mit 70 Jahren noch so virtuos, so auf den Punkt das gespielt zu haben. Zu gerne hätte ich ihn mal gehört, 30 Jahre vorher, mit dem gesamten Zyklus.
Und das möchte ich ja sagen, hier bei dieser Aufnahme kann man keinen Schnitt machen. Ja, das war ja in die Wachsrolle reingespielt. Ja, also das noch wie live. Das war 1903 mit viel Knister natürlich Josef Joachim mit der Bourée aus der H-Moll-Partita. Ein Jahr später, eine andere Geigenlegende hat sich diesen Stücken zugewandt.
Und zwar ganz anderer Pol, der Virtuose aller Virtuosen, Pablo de Sarasate. Also wer kennt nicht seine Zigeunerweisen? Also ein Jahr später, 1904, in die Wachsrolle gespielt, unser Edor-Präludium. Ganz anderer Typ von Geiger, aber ich muss sagen, auch das packt mich. Ganz tolle Einspielung. Das Vibrato stört auch nicht besonders. Und auch der, würde ich sagen, hat irgendwie seinen Bach verstanden. Das ist ein ganz anderer als der Joachim, aber ebenfalls sehr eindrücklich.
Pablo de Sarasate, 1904 mit dem E-Dur-Präludium, das wir nun heute schon in verschiedensten Versionen gehört haben. Was würdest du sagen, welche frühen Einspielungen, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sind noch wichtig? Es haben ja dann einige eingespielt, ne?
Also ich selbst bin großer Fan von all den Aufnahmen, die Adolf Busch gemacht hat, überhaupt das Busch-Quartett. Ganz, ganz tolle Beethoven-Schubert-Aufnahmen. Es gibt auch von ihm Bach-Violinkonzerte und er hat eben auch die Sonaten und Partiten gemacht mit sehr viel Geschmack, mit einem sehr klaren Ton, mit auch bemerkenswert wenig Vibrato, muss man sagen. Das ist eine Einspielung, die mir sehr gefällt. Nehmen wir den Beginn der Chaconne.
Gerne.
Da merkt man, glaube ich, dass er einfach die Virtuosität nicht in den Vordergrund stellt, sondern mit sehr viel musikalischem Intellekt das Ganze angeht.
Da könnte man fast analog zur Architektur von neuer Sachlichkeit sprechen.
Passt.
Adolf Busch, 1929 und ein paar Jahre später halt Jascha Heifetz.
Ja.
Eingespielt ist ein Gegenentwurf, oder?
Völliger Gegenentwurf und da gilt das ja vielleicht wirklich mal mit diesem Vibrato, wo man die Bockwürste durchwerfen kann.
Hatte ich noch nie gehört.
Das ist ein, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich, hat immer der Geigenlehrer, der mit uns im Landesjugendorchester Sachsen die Registerproben in den zweiten Geigen damals in den 90er Jahren machte, immer so schön pointiert gesagt.
Gut.
Anyway, trotzdem, ich meine, Heifetz war natürlich ein unglaublich guter Geiger und unglaublich virtuoser und wie er es schafft, die große Linie zu artikulieren, das ist schon echt beeindruckend. Hören wir doch mal rein, wollen wir auch Chaconne machen, aber vielleicht ein bisschen weiter hinten, wo es dann so in die Arpeggien geht und Geiger all ihre Kunst rausholen müssen?
Jascha Heifetz in der Aufnahme der Chaconne 1935, also auch wieder ein wirklich sehr beeindruckendes, wenn auch ganz anders geartetes Dokument der Rezeption. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Michael, dann gibt es natürlich immer mehr Einspielungen bis auf den heutigen Tag. Und man hat den Eindruck, jeder bedeutende Geiger oder jede Geigerin muss das irgendwie als Visitenkarte auch vorweisen. Und das gelingt mal besser und mal schlechter. Wann gab es denn erste Einspielungen auf der Barockgeige?
Naja, es gab so eine erste Einspielung, die noch nicht Barockgeige war, aber schon sehr barock klang. Das war Thomas Zehetmeier, toller Geiger, der ja eine Zeit lang sich in den Concentus Musicus von Harnoncourt gesetzt hat und da einfach an der Quelle die Prinzipien der historisch informierten Aufführungspraxis erlernen wollte. Und das hat dann auch sein Spiel auf der modernen Geige beeinflusst. Wollen wir hier mal in die Bourée der dritten Partita reinhören?
Bourée aus der Edu-Partita mit Thomas Zehetmeier, 1983 aufgenommen.
Und ebenfalls 83 war meines Erachtens die erste Einspielung auf Darmsaiten. Sigiswald Keuken natürlich. Mhm. Das ist rezeptionsgeschichtlich eine wirklich wichtige Aufnahme. Man merkt nur, wie anspruchsvoll es ist, das Ganze tatsächlich auf Darmsaiten zu spielen, weil man einfach da natürlich nochmal mehr aufpassen muss, dass diese Dreifachgriffe oder vierstimmigen Akkorde funktionieren, ohne dass da die Darmsaite quietscht. Aber ich finde, er hat das sehr eindrucksvoll gemacht.
Sigiswald Keuken 1983 in der ersten Aufnahme auf wirklicher Barockgeige. Damals wirklich eine bedeutende Aufnahme. Inzwischen gibt es natürlich, ich habe schon gesagt, ein riesiges Angebot. Es gibt sehr viele Aufnahmen mit Barockgeigern, aber auch mit, in Anführungsstrichen, modernen Geigern. Was ist eigentlich noch zu optimieren dran? Was kann man noch bringen? Kann man überhaupt noch was Eigenes einbringen?
Ja, es fällt mir schwer zu beantworten. Ich meine, so in den letzten 20 Jahren, wir haben eine Rachel Potcher, wir haben die Isabel Faust, die Amandine Bayer, die machen das alle so überragend. Ich könnte mir vorstellen, dass in nächster Zeit der ein oder andere noch experimentiert mit besonderen Bögen, Rundbögen, die vielleicht dieses drei-, vierstimmige Spiel nochmal erleichtern. Du kannst ja auch so bei der Geige ein bisschen schauen, also wie sehr sind jetzt die Höhenunterschiede der vier Saiten. Ja, je näher die beieinander sind, umso leichter fällt es dann auch, vier Saiten zugleich zu streichen, ohne dass man zu viel Druck aufwenden muss. Allerdings dann ist die Gefahr auch immer höher, dass man eben nicht nur die zwei Saiten, die wirklich in den Noten stehen, berührt, sondern irgendwie noch eine dritte mitklingt. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch der ein oder andere Geiger oder Geigerin kommt und hier meint dann, den Stein der Weisen gefunden zu haben, also dass die Bögen noch runter wären und vielleicht eben auch mit den Saiten und mit der Schlägform irgendwie experimentiert wird. Am Ende kann man das alles machen, aber steht und fällt es doch, finde ich, bei diesen Stücken natürlich an der musikalischen, und das ist jetzt bewusst, Intelligenz der Spieler, Spielerin, schlüssige Interpretationen vorzulegen, die uns diese unglaublich eindrucksvollen musikalischen Lückentexte plausibel machen.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.